Herzlich willkommen zu einem weiteren Videoblog vom Zweiblog und heute geht es um folgende Themen.
ChatGPT Shopping, wo angekündigt worden ist, Ad Fraud, Bot Traffic im Netz, dann AI Overviews, die ersten Erkenntnisse, dann erzählen wir euch, wie ihr das Webprojekt vorbereiten könnt und dann haben wir noch One More Thing, wo wir ein Tool vorstellen.
Also, dranbleiben und weiter schauen. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Videobeitrag von unserem Zweiblog. Wir freuen uns heute ganz besonders, weil wir haben eine kleine News, nämlich, dass wir neu auch das Ganze als Podcast hören kann, bei Spotify und auch auf Apple. Können wir also jetzt den Beitrag hören. Und nicht vergessen, liken, kommentieren, das ist extrem wichtig, dass ihr auch uns Feedback gebt, da würden wir uns natürlich freuen und alle Links sind immer unten in der Beschreibung. Aber über was reden wir heute, Erich?
Ja, dass du beim Waffen gewesen bist jetzt vorher, extra, so wie ich die letzten zwei Mal. Nein, wir haben eigentlich ChatGPT, hat ja eine Shopping-Funktion angekündigt, dann nachher reden wir über Bot-Traffic im Netz und Ad-Fraud reden. AI-Overviews von Google, die jetzt live sind, wo man bereits gewisse Daten hat, was das eigentlich bedeutet. Dann schauen wir an und geben eigentlich Tipps, wie kann ich als Firma ein Webprojekt vorbereiten. Und dann noch haben wir noch ein Tool, das wir zusammen anschauen. Motion AI, erzähle ich noch ein bisschen mehr, was das ist.
Ich sehe, da haben wir wieder ganz viele spannende Sachen und wir wollen ja diesmal ein bisschen schneller sein als die letzten Mal.
Ja,
also
müssen wir uns
wirklich reinhalten. Also, fangen wir doch gerade an, am besten mit der ersten News. Die erste News, ChatGPT Shopping. Seit oder Ende April ist die Einführung von Shopping neu auf ChatGPT und das müsste also in dem Fall ein Gamechanger werden für die E-Commerce-Branche. Was heisst das aber? Ich kann also in dem Fall Produkte suchen über einen Prompt. Zeig mir die tollsten Zelte, die ich gerade kaufen kann. Ich kriege personalisierte Inhalte geliefert, die ich dann nachher gerade auswählen kann und den Kaufentscheid schlussendlich gerade hier treffen. Aber was heisst das ganz genau, wenn wir jetzt das so ein bisschen beleuchten? Weil das ist ja schon eben eine verrückte Sache.
Ja, das heisst eigentlich, ich habe jetzt im ChatGPT-Fenster Prompt eingeben, wie du vorhin gerade gesagt hast, ich brauche eine Espressomaschine von 200 Franken, die Kaffee macht wie in Italien. Das war das Beispiel, das man eigentlich genommen hat. Und kommt noch dort dann eigentlich Produktekacheln, Vorschläge über, wo unten dran auch weitere Shops aufgelistet sind, die das Produkt noch verkaufen. Und ChatGPT tut mich noch dann eigentlich in der Beratung unterstützen, weitere Fragen stellen. Und gibt mir noch dann eigentlich dann das als Output. Und die Aussage von OpenAI ist eigentlich gesehen, wir machen das unabhängig. Also nicht irgendwie, man kann jetzt hier Ads schalten, Geld hinten dran legen und deine Produkte kommen dann weiter oben. Es gehen aber alle davon aus, dass das eigentlich nur eine Frage von Zeit ist, bis das noch dann eigentlich auch wieder passiert.
Das kommt also sicher schon gleich auf uns zu, dass man natürlich dann auch gerade zahlen kann, dass man dann dort die Kachel hat. Aber im Moment ja, ist es ein Zufall. Also, welche Sortimente werden denn dort schon angezeigt? Ist Elektronik, Haushaltwaren, Mode und Beauty. Also, das ist das Interessante. Und was man sich verspricht, ist natürlich, wenn man jetzt etwas shoppt, dann hat man immer irgendwie 20 Tabs offen mit 20 Shops und man vergleicht dann dort immer, das soll dem entsprechend wegfallen. Aber ja, was sollen jetzt E-Commerce-Firmen machen?
Ja, wichtig ist so das, wie wir in der Episode 2, wo wir darüber geredet haben, eigentlich gesagt haben, also strukturierte Daten, Produktdaten, maschinenlesbar. Also es nützt nicht, wenn die strukturiert sind, aber die Bots oder die Crawler können nicht darauf zugreifen. Dann geht man davon aus, eigentlich, damit das OpenAI oder ChatGPT beurteilen kann, was eigentlich bessere Produkte sind oder wichtige Produkte von der Anfrage, dass dort die Bewertungen der Produkte werden eine wichtige Rolle spielen, weil die haben ja auch nicht Klickdaten, wo sie sind, was eigentlich Nutzer viel anschauen, müssen sie andere Kriterien haben, um Priorisierung zu machen. Da geht man davon aus, dass das eigentlich Reviews werden sind und die Daten halt eben mit schema.org ausgeben. Aber wie gesagt, darüber haben wir in der Episode 2 bei der Optimierung für Suchmaschinen respektive für AI-Tools haben wir darüber geredet. Also dort mal reinhören.
Gut, das verlinken wir natürlich sofort, dann können Sie das noch nachholen. Auf jeden Fall soll das jetzt alles weltweit ausgerollt werden. Das ist ganz wichtig. Also vor wenigen Tagen ist die Ankündigung durchs Netz. Und vielleicht auch im Vergleich noch zu Perplexity. Perplexity macht das Gleiche und auch schon länger. Aber dort ist es sogar noch so, dass ich mit einem bezahlten Account gerade das Produkt in Perplexity shoppen kann und das alles gerade durch Perplexity abgewickelt wird. Aber auch dort, sagen wir mal, die Nutzer sind dort sehr zurückhaltend, weil sie natürlich Kreditkarten Informationen über Perplexity eingeben. So, jetzt haben wir aber ganz lange über die erste News geredet.
Genau, jetzt kommen wir zum zweiten Thema. Das zweite Thema, dort geht es darum, Bot-Traffic und Ad-Fraud. Es geht darum, dass es gibt ein Tool, das heisst Foo Analytics. Der Dr. Foo, der im Grunde genommen hinter diesem Tool stellt, der hat sich spezialisiert und tut eigentlich sich fokussieren auf Ad-Fraud erkennen. Und was er dort dann eigentlich in einem Artikel geschrieben hat, ist gesehen, und das ist noch krass eigentlich, dass bei einer Kampagne, wo man Daten aufgeladen hat, also First-Party-Data, um eine targeted Kampagne zu machen, hat er festgestellt, dass rund 96-99% von diesen Klicks, obwohl es First-Party-Data war, eigentlich Ad-Fraud war. Also wo Bots auf die Ads geklickt haben und nicht Menschen. Das heisst, wir haben ungefähr etwa 1% der Menschen, die darauf klicken. Und das heisst natürlich, wenn ich dann noch die Daten anschaue, wie viele Klicks also man generiert hat über das Ganze, dann hat man dort falsche Informationen und entscheidet im Grunde genommen eigentlich auch falsche Informationen, weil das ist eigentlich gar nicht das Benutzerverhalten, sondern eigentlich das Verhalten von irgendwelchen Bots, die im Web unterwegs sind.
Puh, Traffic und Massnahmen ist also das Thema. Generell nimmt das also jetzt von Jahr zu Jahr zu. Aktuell ist 51% vom ganzen Internet-Traffic sind Bots, die irgendwelche Daten crawlen. Und das hat natürlich einen grossen Impact. Jetzt kann man von guten Bots reden und von schlechten Bots. Und nur 17% sind eigentlich Bots von Suchmaschinen. Also eigentlich gute Bots, die uns ja helfen, unsere Seiten sichtbar zu machen. Aber eben, der Rest sind eigentlich Bots, die irgendetwas machen, aber schauen wir mal, was wären die Massnahmen?
Ja, also Tools wie zum Beispiel Google Analytics tun eigentlich einen grossen Teil von dem Bot-Traffic schon rausfiltern, aber die verwischen natürlich dort dann auch nicht alles. Und wie überall bei allem, was in die Richtung hineingeht, ist es natürlich so, dass die Bots immer wie mehr eigentlich das menschliche Verhalten können simulieren. Also die haben immer wie mehr Tools drin, wo sie dann warten, unregelmäßigen Abstand klicken, an verschiedenen Orten klicken. Also das ist so etwas gesehen bei dem Foo. Der schaut zum Beispiel an, wo wird geklickt auf einer Seite. Und wenn er irgendwie einen Spot hat, wo alle draufklicken, dann kann er sagen, das sind nicht Menschen, weil die klicken nicht immer an genau gleichen Punkt, sondern das sind Bots, die dort hinten dran sind, als Beispiel. Also wird immer schwieriger, das eigentlich zu erkennen, noch hat er dann.
Ju, da bleibt immer Arbeit für uns übrig, um hier mitzuziehen. Und gehen wir aber zu der dritten News.
Ja? AI Overviews und was man dort darüber eigentlich weiss. Also die sind ja Ende März in der Schweiz gestartet. Und in der Episode 1 haben wir das behandelt. AI Overviews haben wir darüber geredet. Und dann hat der gesagt, er macht eigentlich einen Wurzelbaum im Büro, wenn er das erste Mal so einen AI Overview hat. Ich habe bis jetzt nichts gehört. Oder?
Aber ich habe es schon gesehen. Gut. Ja, Konsequenzen. Was sind Konsequenzen? Es ist ein absoluter Rückgang und somit auch ein Traffic-Rückgang um 18%, wo man sagt. Und Click-Through-Rate ist irgendwie um 14% zurückgegangen. Oder liegt bei 14%. WordSmart, sag mal schnell,
wer WordSmart, das ist eine Webseite, die auch so Themen behandelt, wo man Beiträge findet. Das ist eine Studie von denen, die die gemacht haben.
Und wichtig ist der Rückgang von der Clickrate auf der Position 1. Also man hat ja immer gesagt, Position 1 ist wichtig. Mhm. Das ist um 35% zurückgegangen. Lautere Erhebung in USA.
Ja. Ja, also das sind Daten dort aus der Studie raus. Ja.
Und also das ist ganz wichtig. Also, und vermehrt kommen halt ja, auch wieder personalisierte Daten zum Zug. Lokale Seiten sollen da natürlich gleich immer noch aufgespielt werden durch die KI. Das ist wichtig. Und auch die besuchten Seiten aus der Vergangenheit wird in der KI eingebaut. Ich weiss nicht, wer es von euch schon gesehen hat. Ich sehe es ab und zu. Ich sehe es, ja, es ist nicht noch nicht auf allen Themen, denkt es mir. Aber ich weiss nicht, was sind die Massnahmen?
Also was vielleicht noch zum Sagen ist, bei diesen 35% Rückgang auf der Position 1 ist es so gesehen, dass die Klicks 35% zurückgegangen sind, die Impressions sind aber gleich geblieben und sie haben sogar Seiten gehabt, wo die Impressions angestiegen sind und Klickrate zurückgegangen sind. Also aufgrund von dem leiten sie ab, dass das eigentlich einen massiven Einfluss auf das ganze Thema dort hat. Ja, was sind die Massnahmen? Wichtig ist eigentlich immer wieder neue Inhalte anbieten. Also neu heisst nicht permanent immer etwas Neues posten, sondern halt auch wirklich richtig neuen Inhalt, der nicht irgendwie schon 100'000 Mal im Web vorhanden ist, anzubieten. Und das eigentlich halt so Owned Content, also den ich eigentlich in der Hand habe und gegen einen Kunden ausspiele, wie Social Media Kanäle, die ich poste, wie Newsletter, die ich versende, oder etwas, wo momentan ich immer auch wieder überall höre und wo mehr Fahrt aufnimmt, ist Communities. Dass man von Communities bauen, dass man eigentlich auf solche Sachen setzt und so den Traffic eigentlich wieder zu sich bringt und dann weiss, was läuft. Weil bei den ganzen AI-Tools ist immer noch das grosse Problem. Bei SEO hat man die Search-Konsole von Google oder von Bing, wo man kann reinschauen kann, sieht man, wie viel man ist angezeigt worden, wie viel man ist geklickt worden. Bei AI gibt es das im Moment nicht. Da ist alles eine Blackbox und niemand weiss richtig, was dort eigentlich läuft.
Hat es natürlich am Anfang bei Google alles auch noch nicht gegeben, oder? Ja. Also das entwickelt sich, da werden wir noch viel sehen, aber ja, das wird weiterhin spannend zum Beobachten und wenn es dann vor allem bei jeder Suche dann kommt, dann wird es erst recht spannend.
Und dann wäre das eine Prognose quasi, die wir jetzt machen, dass wir sagen, es geht nicht mehr so lange, dann wird wahrscheinlich OpenAI oder irgendein neuer AI-Anbieter irgendwie auch so einen Backend anbieten, wo man darüber kann eigentlich Daten auswerten und sieht, was funktioniert und was nicht.
Schlussendlich wollen sie Geld verdienen.
Ja.
Kommen wir aber zu unserem Hauptthema, oder? Das Hauptthema heute heisst Webprojekt vorbereiten. Was braucht es alles, wenn ihr als Unternehmen eine neue Webseite machen wollt? Wie könnt ihr das Webprojekt erfolgreich vorbereiten? Wir haben auch einen Link unten drin für eine Checkliste, die wir dazu euch anbieten. Weil sehr oft erleben wir es als Agentur, wir kriegen eine A4-Blatt einseitig oder vielleicht eineinhalb Seiten A4, wo einfach mal drinnen formuliert ist, was sie sich wünschen. Aber das reicht einfach bei weitem nicht, weil sehr viel ist dann auch Vorstellungsvermögen, was meint man mit dem Satz, was meint man mit diesem Satz. Aber Erich, erzähl doch du mal, was denkst du, ist wichtig als Bedarfsanalyse, was braucht es da? Wie startet man das?
Also wenn ihr euch in unsere Position versetzt, dann ist ja das eigentlich als Agentur, ist ja das auch wie etwas Neues oder ein neues Gebiet, wo wir drin hineingehen und wir kennen ja euch ein Geschäftsmodell nicht und auch eure Zielgruppe je nachdem nicht. Wir können uns zwar etwas darunter vorstellen und darum ist eigentlich mal sicher eine wichtige Information, dass ihr euch Gedanken darüber macht, wie sieht eigentlich mein Geschäftsmodell aus. Das muss nicht im Detail beschrieben sein, aber die wichtigsten Eckpunkte von eurem Geschäftsmodell. Und da gehören dazu die Zielgruppen, die ihr habt, der Mehrwert, den ihr diesen Zielgruppen anbietet oder welche Produkte auf welche Zielgruppen passen. Und natürlich auch, welche Verkaufskanäle haben wir? Haben wir den Online-Shop? Haben wir auch Läden? Haben wir Vertrieb? Und wie wir, also wie ihr kommuniziert mit euren Kunden. Dann ein wichtiger Punkt auch ist, dass ihr uns eigentlich sagt, was für ein Problem möchten wir eigentlich mit der Webseite lösen? Also ist das unser Umsatzkanal, unser Hauptinformationskanal oder welche Position hat eigentlich die Webseite innerhalb von eurem Unternehmen bezüglich Verkaufen und Kommunikation? Was für Geschäftsziele soll die Webseite unterstützen? Und dann aber auch Hinweise geben, was funktioniert aktuell auf der Webseite gut und was können wir zum Beispiel als Feedback über von den Kunden oder wissen ihr selber von innen, von Verkaufsleuten oder wem auch immer, wo ich sage, dass da kommen Feedback-Retour über, das funktioniert nicht so gut, das müssen wir zukünftig besser machen. Dann in den Analytics-Daten sieht man auch gut drin, so ein bisschen, wo die Kunden abspringen auf einer Webseite drauf. Was schauen sie an? Wo springen sie ab? Und Webseiten-Analytics gibt auch wichtige Hinweise, ob eure Kunden primär mobile unterwegs sind oder ob die via Desktop eure Seite nutzen. Weil das ist auch klassisch so im Web von früher her, oder? Die ganzen Designs macht man eigentlich von Desktop-Versionen und tut eigentlich mobile immer noch nachmachen, obwohl das gerade im Retail, dass man dort weiss, oder einfach im E-Commerce, dass man weiss, B2C, dass dort viele Kunden heute mit den Handys unterwegs sind und via Handy kaufen. Also da gibt es Daten, wo 70-80% eigentlich von den Leuten via Handy noch hatten, eigentlich auf die Daten zugreifen und dort darüber eigentlich kaufen.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, alle Stakeholders mit einbeziehen. Da glaube ich fest dran, weil ich erlebe es immer wieder. Ich sage, macht eure Teammitglieder zum Missionar von der neuen Webseite. um das positiv zu formulieren, dass alle nachher eigentlich in dem neuen Projekt mittragen, mitziehen und nicht am Schluss einfach irgendwie eine Abteilung macht die Webseite und dann können wir nachher alle und sagen, das hätte ich so gemacht, das hätte ich so gemacht. Am besten und am liebsten habe ich eigentlich schon in den ersten Workshops habe ich am liebsten aus jeder Abteilung irgendwelche Leute dabei, weil das sind dann nachher auch die Opinion Leader, die das Projekt intern auch vorantreiben und das macht es erst richtig wertvoll, weil es muss auch für das Unternehmen machbar sein. Das ist extrem wichtig und es vermeidet auch einen wichtigen Faktor, nicht mitten im Projekt auf einmal wieder den Scope, also Ziel und die Anforderungen komplett zu verändern.
Oder ja, neue Anforderungen eigentlich reinkommen.
Genau.
Aber das muss man vielleicht auch so sagen, das klingt jetzt so irgendwie, wie die müssen das alles machen und wir nehmen dort dann eigentlich bei uns, da legen wir viel Wert auf, wie du es gesagt hast, mit den Workshops. Halt in den Workshops ist dann schon auch unsere Aufgabe aus der Erfahrung aus und der Expertise aus, wie führt man eigentlich den Kunden da an. Aber je besser, dass die das eigentlich vorgängig schon beschreiben können, desto mehr hilft das uns und desto, sagen wir mal, schlanker und besser kommt man nachher dann eigentlich auch durchs Projekt durch. Was auch noch hilft und was auch ein wichtiger Punkt ist, oder? Jetzt haben wir so ein bisschen über die Innensicht, was denken wir, was brauchen wir, aber halt auch Kundenbrillen anlegen und zu den Kunden gehen. Und ich sehe das immer wieder eigentlich so ein bisschen, dass wir halt alle immer uns in den Sitzungszimmer einsperren, intern diskutieren, was irgendwie Problemstellungen sind und diejenigen, die wir aber ansprechen wollen, die fragen wir eigentlich dort gar nicht. Also dort auch rausgehen. Eben Sales hat einfach die Leute, die Kundenkontakt haben, so Support, Sales, die haben immer wichtige Infos eigentlich, was das Ganze anbelangt. Und das kann ich dann bezüglich jetzt im Informations- und Entscheidungsprozess der Kunden, kann ich das dann je nachdem auch nutzen. Was dort extrem gut ist, sogenannte Customer Journey Map, wo ich eigentlich angehe und sage, okay, was habe ich für eine Zielgruppe? Was für Bedürfnisse hat die Zielgruppe, wenn sie sich dort informieren, wenn sie die Entscheidung dort treffen bezüglich dem, was ich ihnen möchte anbieten möchte, welchen Teil dort daraus kann die Webseite übernehmen oder in welchen Teil, in welchen Schritt dort drinnen, oder nutzen sie im Grunde genommen eigentlich die Webseite. Und dann ergibt sich dort daraus eigentlich schon fast automatisch der Content und so ein bisschen die Struktur von der Webseite, die man noch hat, dann eigentlich braucht.
Das ist ja das, was wir ja meistens in diesen Workshops probieren, mit dem Kunden zusammen zu erarbeiten, weil ich glaube, das macht es ja gerade aus. CS2, Creative Solutions, ist eigentlich da die Idee und das 2 steht für mehr mit dem Kunden zusammen, also it takes two, man braucht zwei, dass das beste Projekt rauskommt. Und was auch ganz wichtig ist, ich sage immer, wir müssen fischisch lernen reden.
Genau.
Das muss ich schon noch gesagt haben an dieser Stelle, weil was heisst das konkret? Oder? Der Webseitenbetreiber ist eigentlich der Angler und der Kunde ist der Fisch. Also der Fisch beißt nicht in den Kunden rein, sondern das, was vorne an der Anglerroute hängt. Und das ist eben dann der Köder. Und ob ich jetzt eine Forelle will fangen oder ob ich will einen Haifisch fangen, da brauche ich einen anderen Köder und auch ein anderes Drahtseil, by the way. Also ich muss mir schon von Anfang an konkret Gedanken machen, wie rettet der Fisch draussen. Und ein gutes Beispiel ist, wir haben mal Kunden gehabt, dort ist es um Gartenplatten gegangen oder Gehwegplatten, wie man das so schön sagt auf Hochdeutsch. Und im ERP ist gestanden Gehwegplatte. In der Schweiz sucht aber jeder Gartenplatte. Also auch hier, darum wieder, das Fisch ist extrem wichtig. Und du hast vorhin gesagt, wir müssen so die Sicht von außen annehmen. Und das ist ja auch unser Job, dass wir hier gut schauen, dass wir das hinkriegen. Und auch was wichtig ist, ist, es hat einmal ein Prophet gesagt, als wir das Ziel aus den Augen verloren haben, verdoppelten wir die Anstrengungen. Auch das ist etwas, was wir vermeiden von Anfang an. Oder? Also wir wollen, dass wir wissen, was eigentlich unser Scope ist, was das dann auch wird kosten. Und wenn man dann einfach ziellos drauf losrennt, dann gibt es auch ziellose Budgets. Und das ist dann wiederum auch wieder gefährlich für das Unternehmen. Also wichtig ist, wir definieren am Anfang Ziel, damit wir das genau wissen, was wir machen. Und auch in den Dokumenten, die wir vom Kunden bekommen, steht zum Beispiel, wir wünschen uns ein moderner, benutzerfreundlicher Webauftritt. Ja, was heisst jetzt das genau, modern und benutzerfreundlich? Also, dort müssen wir wirklich das runterbrechen, dann haben wir die bestmöglichen Ziele. Aber wie tut jetzt der Kunde das formulieren und was liefert er denn da am besten? Weil wir sind ja noch nie in den Workshops mit dem Kunden. Also, was geben wir euch mit, dass ihr eigentlich euch super vorbereiten könnt, weil die Arbeit kommt nachher schon noch miteinander. Ja. Was geben wir mit?
Also aus dem, was wir bis jetzt eigentlich so ein bisschen dargestellt haben, das ist eigentlich so der Weg, um dann mal eine Liste zu haben mit all dem, was man eigentlich erwartet, was noch gebraucht wird. Und dort ist es eigentlich gut, wenn man eigentlich die Liste mit den Anforderungen, sage ich jetzt einmal, also groben Anforderungen, durchgeht und das Kunde hat dann eigentlich sich überlegt, okay, was muss von dem unbedingt gemacht werden, was kann oder soll gemacht werden und was wollen wir definitiv nicht oder was soll definitiv nicht gemacht werden. Das hilft eigentlich so, den Scope zu definieren und klar abzugrenzen, was eigentlich dann die Erwartungshaltung ist und gibt uns dann als Agentur ein super Bild, was eigentlich wirklich die Erwartungshaltung ist für euch und können dann eigentlich so super vorbereitet eigentlich in Gespräche hineingehen, weil wir wissen, was die machen, wer eure Kunden sind. Wir wissen ein bisschen eigentlich schon, was eure Anforderungen sind, die ihr haben wollt und können dann dort dann eigentlich super darauf beraten und maßgeschneidert eigentlich dann an dieser Lösung arbeiten.
Wichtige Punkte dazu kommen ja dann auch noch ganz viele weitere Faktoren, die man daran denken muss. Das muss man dann auch erarbeiten miteinander. Zum Beispiel die technischen Anforderungen sind extrem wichtig. Was für Schnittstellen werden wir haben? Woher kommen Daten? Ich sage immer, einmal erfassen, mehrfach nutzen. Das ist heute immer noch ein Thema, dass sehr viele Daten x-mal erfasst werden. Wir schauen am liebsten, wie könnten wir an Daten ankommen über Schnittstellen. Wenn ihr schon Schnittstellen habt, auch gerade schon auflisten. Sonst tun wir sie noch erarbeiten. Dann gibt es immer non-funktionelle Anforderungen, die man miteinander anschauen muss. Performance, Security, Datensicherheit und Datenschutz. Wie gehen wir mit dem um? Und Accessibility-Anforderungen, wenn wir Barrierefreiheit oder irgendwie sonst etwas nehmen, das ist dann auch noch ein weiterer Punkt. Dann auch immer ein Datengerüst ist extrem wichtig, dass man, wenn es jetzt in einen richtigen Shop geht, dass man gerade weiss, wir reden von 50'000 Produkten oder wenn man schon mal auch so ein bisschen die bestehende Seite anschauen, sehen wir schon, was dort an Seiten zu erwarten sind, an Besuchern heute schon da sind und so weiter. Und auch eben, was für neue Ziele haben wir auch bei der Webseite, weil das ist auch ein wichtiger Punkt, wo wir uns immer fragen, warum soll der Kunde wiederkommen? Also warum soll der Fisch wieder in das Brot reinbissen? Und finally geht es auch immer ein bisschen darum, dass man auch ein bisschen ein Gefühl bekommt, was für einen Kostenrahmen, dass man hier dürfte haben, das ist sicher wichtig. Ja, und was ist auch noch wichtig?
Bei den Kosten Agentur? Vielleicht, ja, also der Kostenrahmen, ja, aber wichtig ist, glaube ich, hinterher, dass man immer anschaut, was ist die Investition, also was kostet mich das Projekt, aber was kostet mich nachher dann auch der Betrieb von dieser ganzen Lösung?
Und was bringt sie? Nicht nur, genau. Was kosten sie, sondern ja. Was ist der Benefit, oder? Wenn es ein Link, wenn es ein Lead-Generator ist und mein Sales noch einen Lead kriegt, der schon vorqualifiziert ist, ist natürlich das, nicht nur auf der Kostenwoge, sondern das ist auf der Benefitwoge.
Das ist aber das, was wir ja vorher so ein bisschen mit den Zielen eigentlich diskutiert haben dort in diesem Thema.
Aber wie finde ich jetzt die richtige Agentur?
Genau.
Also wir sind nicht die richtige Agentur, aber ja,
das immer.
Passt. Genau. Nicht immer, ja.
Also bei der Agenturauswahl ist sicher wichtig, dass man dort mal schaut, was für Referenzen hat die Agentur. Was hat sie schon gemacht? Und da gibt es immer eigentlich die Situation, dass ich dann dort irgendjemanden kenne, wo ich mal frage, hey, wie ist das gelaufen? Was für, wie ist das mit dem Budget gewesen? Wie ist die Zusammenarbeit gewesen? Hat das geklappt oder nicht? Und der zweite Punkt bei der Agenturauswahl, und da sitze ich jetzt nicht in der Agenturseite unbedingt drin, rein, sondern so aus meiner Erfahrung aus, wo ich selber auf Kundenseite gesehen bin, mir ist es immer extrem wichtig gewesen, dass ich eigentlich die Leute kennengelernt habe, die das Projekt nachher dann eigentlich machen. Weil dort habe ich auch immer wieder Situationen erlebt, dass dann halt Leute, die frisch in eine Firma reingekommen sind, eigentlich dann die Projekte übernommen haben oder das Team hat noch nie mit dem Tool geschafft, das uns im Grunde genommen verkauft worden ist, um einfach mal ein Gespür zu bekommen, was sind das überhaupt für Personen, die ich nachher dann damit tue, eigentlich mit ihnen zusammenarbeiten. Und ich habe gerne eigentlich das so gemacht, dass ich geschrieben habe, ich möchte gerne den Projektleiter, also den, der für die Projektabwicklung verantwortlich ist und der, der die technische Verantwortung hat, den möchte ich gerne sehen an einer Pitch-Präsentation, damit dass ich mit dem dort noch im Grunde genommen mal reden kann. Weil, das ist auch so eine Erfahrung, das Tool ist immer nur so gut wie das Team, das es implementiert. Also am Schluss kann das beste Tool eigentlich unbrauchbar gemacht werden, wenn das Team, das es implementiert, nicht versteht, was wir wollen. Oder das falsch tut implementieren.
Das ist eben weder B2B noch B2C, das ist eben H2H, Human to Human. Am Schluss des Tages ist das immer Human to Human. Aber gehen wir noch weiter, was sind so Fallstricke, die es geben kann, oder? Also wichtig ist, dass man die Ressourcen gut planen. Und wichtig ist auch, dass das Projekt so geplant wird, dass das Unternehmen, also dieses Unternehmen, so auch umsetzen. Weil es nützt nichts, wenn wir die grössten und besten Ideen entwickeln, aber es ist für das Unternehmen gar nicht machbar, sei es jetzt Datenaufbereitungen oder solche Sachen. Das Projekt muss koordiniert werden, es muss Content erstellt werden. Also kommt auf keinen Fall mit der Idee, ja, wir haben ja alle Content, wir füllen ihn einfach um. Das ist einfach alter Wein in neuen Schläuchen. Nein, wir müssen auf die Gegebenheiten sicher eingehen. Wie verhält sich heute der Fisch? Wo ist der Fisch warm? Die müssen wir finden. Also wird auch die Zeitenstruktur extrem wichtig sein. Dann auch kein Scope-Scraping machen, also nicht auf einmal einfach den Umfang aufblasen, weil sonst bloßt es auch gerade die Kosten auf. Ich blende in dem Moment auch noch gerade unser Magic-Dreieck ein, wo man das einmal sieht, weil die Dreiecke die verhalten sich immer proportional zueinander. Das seht ihr auch hier jetzt gerade im Screenshot. Und das ist auch wichtig, dass ihr das seht, dass wir einfach von Anfang an schon probieren, die klaren Anforderungen zu machen. Und am Schluss auch das Testing einplanen, dass man die Schlussverantwortung von dem Content auch übernehmen kann. Das ist halt am Schluss vom Tag, auch wenn wir helfen und wenn wir abfüllen und so, am Schluss vom Tag, bevor es live geht, braucht es den Kunden, den Auftraggeber, der das abnimmt.
Also auch während dem Projekt, oder das mit dem Testing.
Natürlich.
Und vielleicht zu dieser Geschichte mit dem Content, also das habe ich auch schon, das ist eigentlich nicht x-mal erlebt, sondern das ist eigentlich jedes Mal so. Das heisst, wir haben ja die Texte, wir tun die einfach kopieren ins neue System rein. Dann fangen sie ja von Content kopieren, von Content übertragen ins neue System. Und spätestens beim zweiten Text, den man eigentlich kopiert, sagt einer noch, du, das stimmt ja gar nicht mehr, was da drin steht, das ist ja alles veraltet. Und dann noch, geht jedes Mal eigentlich die Aktion los. Und der ganze Content wird angeschaut, neu geschrieben. Und weil das halt immer erst relativ spät, gerade in einem Webprojekt, also in einem CMS-Projekt drin ist, verzögert das der Going Live nachher dann eigentlich massiv. Also darum lohnt es sich, die Texte am Anfang eigentlich schon gut anzuschauen und dort sich wirklich dabei überlegen, kann ich das alles kopieren und nicht, weil ich ja dann eigentlich schon mit der Überarbeitung des Textes anfangen und nicht erst am Schluss, wenn ich eigentlich möchte live gehen.
Genau, das ist ein wichtiger Punkt, weil wenn dann die Agentur am Programmieren ist und am Beratmachen ist von Inhalt, das muss man natürlich sehen, dann hat er auch Zeit, um am Content zu arbeiten, parallel.
Genau.
Und also alles in allem, es ist wichtig, eine gute Zusammenarbeit zu entwickeln mit dem Kunden zusammen oder der Kunde mit der Agentur zusammen, dass wir hier eigentlich eine gute Arbeit haben, dass wir eine gute Zusammenarbeit haben. Und ja, das war so unser Hauptthema, das so gross ist. Also, ich glaube, wir können gar nicht über alles reden jetzt zu dem Thema. Vielleicht müssten wir auch mal einen einzelnen Teil machen. Aber es zeigt einmal so, es ist extrem wichtig, dass wir hier miteinander auf einen guten Punkt kommen und eben, dass wir klar wissen, zu welchem Ziel rennen wir miteinander. Und dann können wir auch die Ressourcen bündeln.
Und für das haben wir dann die Checkliste, die wir noch anhängen.
Die hängen wir dann an und genau. Die hilft dann. Jetzt haben wir unser Hauptthema ausgiebig können diskutieren. Genau. Jetzt kommen wir uns natürlich zum letzten Teil.
Genau, das ist ein Tool, das ich
One
nutze.
More thing. Jetzt genau. Erzählst du, was du nutzt. Erzähl also, mal,
Erik. Das ist eine Pendenzenverwaltung, die ich schon länger nutze, weil alle die Pendenzen-Tools, die ich in der Vergangenheit so ein bisschen gehabt habe, wie irgendwie ein To-Do oder einfach irgendeinen Taskplan, wo ich Tasks reinschreibe und kategorisiere und so, das hat nie eigentlich meinen Bedürfnissen entsprochen, sondern ich habe gerne eigentlich die Tasks eingeplant in meinem Kalender drin. Und dort bin ich noch auf ein AI-Tool gestoßen. Das ist etwa vor anderthalb Jahren gewesen. Das heisst Motion. Usemotion ist .com ist die Webseite. Und das AI-Tool macht eigentlich Folgendes. Also ich habe dort meine Kalender, den private Kalender, wie den Geschäftskalender, verknüpfen. Und tue nachher dann eigentlich Pendenzen anlegen, die ich auch wieder kategorisieren kann. Aber pro Pendenz muss ich ein Prio eingeben. Enddatum, bis wenn es die soll erledigt werden und ich kann auch noch sagen, ist es irgendwie ein privater Termin oder ein geschäftlicher Termin, ich kann dort verschiedene Profile anlegen. Und Motion geht nachher dann und tut eigentlich aufgrund vom Endtermin, der Zeitdauer, die eine Task hat und der Priorität, die eigentlich bei mir in meinen Terminkalender einplanen. Und zwar dynamisch, weil ich kann jetzt sehen, dass ich irgendwie den Freitag gefüllt habe mit Pendenzen, das kommt kurzfristig ein Meeting rein am Freitag, wo eine Stunde geht. Dann kann man das Meeting eintragen und Motion arrangiert dann die ganzen Tasks und Pendenzen neu und schaut wieder, welcher passt wo an. Und sagt mir nachher dann, und das sehe ich auch im Kalender drin, dass die Pendenz XY jetzt eigentlich nicht mehr erledigt werden kann in der Zeit, die mir zur Verfügung steht, weil die ist nach dem Enddatum. Und ich sehe in meinem Kalender innen eigentlich die Pendenzen, sehe ich, alle die, wo ich noch Zeit habe, die ich auch schieben kann, die sind mit Vorbehalt im Kalender drin. Das heisst, das ist ein provisorischer Termin im Kalender drin. Und alle die, wo ich den letzten Slot habe, wo ich etwas machen muss, die tut es mir fix einplanen in meinen Kalender rein. Und dann sehe ich eigentlich tagtäglich, wenn ich da drauf schaue, welche Tasks sind jetzt über der Deadline und kann dann entscheiden, auch wieder im Tool drin, ob ich die jetzt verschiebe oder ob ich sofort an den Task herangehe und halt alle anderen verschiebt, mit der Konsequenz natürlich, dass dann die anderen, die geschoben werden, wieder angezeigt werden, als die nach der Deadline je nachdem sind. Aber das hilft mir extrem. Also das ist eigentlich wie, ich tue rollierend meine Pendenzen vor mir herschieben und er tut dann im Terminkalender probieren, die so optimal eigentlich einzubauen, dass ich weiss, was ich jetzt als nächstes machen muss.
Also du schaffst natürlich Pendenzen ab, du schiebst sie nicht nur vor dir her.
Ja, es gibt natürlich überall, wie soll ich sagen, es gibt die einen, die sind immer super d'accord. Meine Liste ist immer so ellenlang, dass ich immer muss irgendwie jonglieren muss, wenn ich jetzt das irgendwie auf die Reihe kriege. Und das hilft mir extrem dort dabei, eigentlich halt dann schnell wieder den Überblick zu bekommen, was ist jetzt wirklich das Wichtigste. Und bei jeder Pendenzenverwaltung ist die Situation die gleiche. Am Schluss funktioniert das nur, wenn ich natürlich das dann auch mache. Wenn ich einfach eine Pendenzenverwaltung habe, wo Prioritäten drin sind und eine Liste drin ist und am Schluss mache ich gleich irgendetwas anderes, dann funktioniert kein einziges von diesen Pendenzenverwaltungstools natürlich.
Also mal ausprobieren, wäre sicher ein Thema, dass ihr öfter mal schaut.
Verlinken, würde ich sagen.
Würden wir sowieso verlinken und dann kann man es mal ausprobieren. Es ist ein bisschen wie früher beim Lehren. Entweder bist du der Kärtl-Typ beim Französisch-Lehren oder du bist einfach hast das Wogi angeschaut und durchgelesen und hast es können lernen.
Und heute nimmst du Stiebel.
Nein, aber es ist so ein bisschen, jeder funktioniert anders und der eine kann jetzt mit einem so einem Tool sehr gut seine Planung machen, der andere macht seine Outlook-Aufgaben. Und noch andere haben Ticketsysteme, die sie einfach ab durchlösen und so. Aber ich würde sagen, ja, das gibt einen guten Blick. Und jetzt machen wir einen Ausblick. Wir sagen danke vielmals.
Ja,
wir sagen, wichtig ist, hört auch in unseren Podcast rein. Wenn das einfach weit unterwegs hört, ist das sehr gut und sehr geeignet. Tönt bitte auch hier auf YouTube abonnieren. Tönt auch auf unserem 2-Blog bitte euch eintragen in Newsletter. Da können wir euch informieren, wenn eine neue Folge kommt und ihr verpasst die nicht. Erzählt uns auch, was ihr meint dazu, was ihr haltet, was ihr auch für Themen gerne mal würdet diskutiert haben. Folgt uns auf LinkedIn, das würde ich sehr freuen. Und ja, in dem Sinn, sagen wir herzlichen Dank.
Ja, danke fürs Zuhören.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander.